31. Kapitel. He, habt ihr am Euphrat was verloren? Der Hauptmann galoppiert auf eine Gruppe Männer zu, die am Ufer eifrig diskutieren. Er war immer spähend auf und ab geritten. Beim Anruf wollen sich die Männer drücken. Vom Beritt werden sie umringt. Ein ahnungsloser Jude ruft: Das sind ja angesehene Leute meines Volkes, ehrbar und auch reich. Das will ich meinen, sagt einer sehr bestimmt. Es ist Pocheret, der mit Sotai, Hasufa, Hodatja, Ranza, Pelaja und einigem Gefolge abgesessen war und nicht mehr zu Pferde kommt. Er kehrt den Ehrlichen heraus. Daniel ist unser Fürst, außerdem genießen wir des Königs Schutz. Das wird sich weisen. Mir kam zu Ohren, lügt der Perser listig. Unbewusst sagt er die Wahrheit, dass ihr vor 2 Wochen hier am Fluss gegraben habt. Wolltet ihr den Stein der Weisen finden? Höhnt er unverblümt. Den hat Fürst Daniel geholt. Und vorhin, droht er offen, seid ihr hin und her gegangen, habt auf den Strom gezeigt und euch gezankt. Es geht ohne Stein der Weisen, um zu merken, was hier geschah und wer ihr seid. Aber ich, tut er scheinbar sanfter, will bei Daniel die Sache klären. Etwa weiß er besser noch als ich, wer ihr Männer seid. Also auf. Ihr guten Juden, sagt er zu jenen freundlich, die den Stau mit Brechen halfen, bleibt zur Wacht zurück. Nein, wehrt er, als die Gefangenen sich auf ihre Pferde schwingen wollen. Ihr könnt zu Fuß den Weg bewältigen, eure Pferde bleiben hier. Zu Fuß ist es sehr weit und schwer, durch die mondlose Nacht zu wandern. Unaufhaltsam treibt der Hauptmann die Gefangenen an. Das Sternenheer verblasst, vom Euphrat weht es kalt herauf und der Tag hat sich noch nicht gezeigt, als sie die Dura-Höhe nehmen. Daniel wird gleich geweckt. Seine ernste Ruhe alarmiert. Was ihr getan habt, schreit zum Himmel. Gott wird euch richten. Etwa lasst ihr eure krummen Sinne noch gerade richten, ihr Bösen aus der Hölle. In Klammer Johannes 8, 44. Am Landtag soll das Volk die Tat erfahren. Weltlich richtet euch der König. Hasufa lärmt. Du hast uns zu richten, wir unterstehen nicht dem persischen Gericht. Der Hauptmann widerspricht. Hier ist persisches Gebiet. Halt! Daniel steht auf. Lasse nichts verlauten, überdies hat Hasufa die Schuld gestanden, ungewollt. Ein Regierungstrupp bringt euch nach Persepolis. Die Verbrecher werden gut bewacht, dafür sorgen schon die Krieger selbst. Der Hauptmann fragt, warum Daniel ihm ein Halt geboten hätte. Die Ruchlosen dürfen es nicht hören, wie ihre Tat beurteilt wird, sonst winden sie sich leicht heraus, dies und jenes nicht gewollt zu haben. Nun, König Kirus wird mit ihnen fertig werden. Willst du bei mir bleiben? Gern, und ich danke dir für das Vertrauen, Fürst Daniel. Dass Kirus sich verborgen hält, spürt Daniel, ohne es genau zu wissen. Er schreibt an den König und an den Obersten des persischen Gerichts, der des Königs Brief verwahren und die Gefangenen nicht drangsalieren soll. sondern warten, bis der König käme. Noch ein Ruhetag bleibt Daniel, bevor er öffentlich zu wirken hat. Heute wird er nicht gestört. Aus nächtlich tiefer Stille zieht ein Tag herauf, so leuchtend rein, dass auch oberflächlich Denkende den Morgen rühmen. Durch das Euphrattal weht unentwegt ein Wind, der die Sonnenhitze dämmt und weiße Wolken helfen mildernd mit. Seit dem Morgengrauen wandern Völkerscharen hin zum Wiesenplan. Juden, Babylonier, Meder, Perser und noch andere mehr. Daniel hat ungut vorgesorgt, sagt ein Nörgler. Er hält seinen Landtag nur für uns. Hat er Fremde eingeladen, dann. Müsste er uns um sich scharen und die andern extra stellen? Ein Daniel braucht niemand einzuladen. Die Leute kommen ganz von selbst. Und wenn? Soll er die Leute paradieren, wie König Kirus seine Garde aufmarschieren lässt? Ich glaube außerdem, dass nicht uns allein der Landtag gilt. Das will ich meinen, sagt ein Vierter. Es soll sein letzter sein, immer hat er uns gedient. Den Heidenkönigen, knurrt einer garstig. Dummhut, hätte Gott ihn nicht den Königen beigestellt, so wäre Juda unter Babylonien gestorben. Keiner wäre je ins Land der Väter heimgekehrt. Wir hier noch Lebenden gingen in der Fremde unter. Genau, warten wir es also ab, was er reden wird. Mag dann zanken, wer da will. Ich aber halte ihm die Treue. Ich auch, wird vielseits laut gerufen. Die Redewogen gehen auf und ab, trotz Anerkenntnis, dass Daniel an alles dachte. Die Müden können unter weiten Zelten ruhen. Von den überdachten Karren kann man Trank und Speise kaufen. Die Armen haben Scheine, sie sollen für umsonst beköstigt werden, auch für die Tiere ist gesorgt. Daniel trifft ein, man trägt sein Wort von Mund zu Mund, heute ohne Überschwang und ohne Zorn. Deine große Hilfe, flüstert er für sich, Herr, du hast mich's wohl gelingen lassen. Doch es fängt erst an. Er besteigt den kleinen Hügel, der ziemlich in der Mitte aufgeworfen ward, damit sich rundum alles lagern kann. Beinahe ist es still wie in der Nacht und er beginnt. So spricht der Herr. Ihr Menschen dieser Welt sollt heute meine Stimme hören. Wer spricht zu euch? Abrahams Volk kann es erkennen. Die anderen wissen durch den Seher, dass es einen Schöpfer gibt, der alles schuf und alles auch erhält. Er ist weder Bel noch Baal, kein Nisroch, Sebub, nicht Aschera noch Astarte. O, all die Namen zählen nicht, sondern was ihr aus den Namen macht. Den Götzendienst, die Tötung des Gewissens, das Verderben des Gemüts, die Grausamkeit, die nicht einmal die Tiere kennen. Das Böse herrscht. Schiebt es nicht auf einen Unbekannten, in Klammer Satan, nicht auf jene, die die Götzen lehren. Diese müssen ihre Schuld bezahlen, weil sie aus Hochmut, Ehrsucht und Gewinn die Götzen sich erdachten. Überlasst es mir, dem Schöpfer, wie ich mit den Übeltätern umzugehen habe. Jeder sehe in sein eigenes Herz, welch ein Götze ihn regiert. Wer ist völlig frei von Schuld? Wer sieht ohne Hochmut auf die anderen, die tiefer stehen als er selbst? So für diese Welt gesagt. Wer, frage ich, sucht nicht seinen eigenen Beutel voll zu machen auf Kosten eines Ärmeren oder dessen, der das Weltgeschäft nicht gut versteht? Mensch, das ist dein Götze, dem du täglich opferst, daran du dich erfreust. Die große Babylon denkt nicht an die Fremden, deren Land so heißt. Judas Schriftgelehrte können das Geheimnis nicht verstehen, wenn nicht ich den Schleier lüfte. Und ihr Fremden, die ihr mir sehr nahe steht, senkt nicht den Blick, habt keinen Ärger oder Zorn, weil euer Land den Namen hat. Was ich sage, ist bisher nur wenigen bekannt, doch ein Daniel kann es euch erklären, soweit es jedermann für diese Zeit zu wissen braucht. Also höret mir mit offenem Herzen zu. Die große Babylon besteht seit einer Zeit, die der Mensch nicht fassen kann, doch ist ihr Ablauf eine eng gegrenzte Ewigkeit. Sie war einst ein Geist, der sich aus Überheblichkeit vergötzte, sich höher sah, als es sein Stand ergab. Ein Beispiel für den Menschen dieser Welt. Er stuft sich oftmals höher ein, als es ihm gebührt, sieht auf andere herab, die doch genau so Mensch sind wie er, und eben das mit allem, was daraus entsprang, ist die besagte große Babylon. Aber nun. Warum heißt das Land, das reiche Güter trägt, denn Babylon? Wer kann dafür, der hier geboren ward? Muss er deshalb auch zur großen Babylon gehören? Mitnichten, liebe Leute, die ihr hier zu Hause seid. Es gab, wie überall, hier aber Übeltäter aller Art. Also ist zu diesem Anteil es berechtigt, dass das Land den Namen trägt. Vor mir jedoch ist Babylon die ganze Welt, die Gesamtmaterie. Jener Geist, von dem ich sprach, war mit meines Lichtes Gütern ausgestattet, wie die Erde reich gesegnet ist. Doch er hütete sie nicht, er verschlang sie nur, wie euer Drache alles fraß, was ihm vorgeworfen ward. Was ihm nicht gehörte, musste er aus seinem Maule speien, Gold und Edelstein, das Symbol davon. Des Lichtes Eigentum kann keine Welt verzehren. Ich frage jeden Juden, Babylonier oder Perser, was habt ihr mit dem Reichtum angestellt, der dem Euphrattal zu eigen ist? Von wem kam das Gute? Wem ist dafür zu danken? Lasst ihr die Früchte reifen oder tut es meine Sonne, mein Regen, Wind und Segen? Habt ihr Juden, wenige ausgenommen, das Glaubensgut der Väter ausgestreut und in mir gehofft, es möge für die Fremden gut gedeihen. Ich sehe wohl, wer sein Versagen frei bekennt. Von jeher hat das Volk gebeten. Ich möge es vor Leid bewahren und reinigen von allen Sünden. Wie oft hab ich's getan? Könnt ihr mir die Summe nennen? Was geschah, wenn sich meine Hilfe zeigte, wenn ihr rein geworden waret? In die nächste Sündengosse hat man sich gewälzt und sich dann obendrein gewundert, wenn die Wolken meines Ernstes die Barmherzigkeit bedeckten. Ebenso die Heerführung nach Babylon. Wer hier geboren wurde, ist zwar schuldlos an des Volkes Schmach, allein die Geschichte wisst ihr alle, und was hier geschehen ist, hat Daniel zu sagen. Meine Rechnung geht durch seine Hand, von mir geführt, wie sein Mund die Worte meines Geistes spricht. Alle haben vor mir zu bestehen oder zu vergehen. Nur wer nicht selbst entscheiden darf, ist von einer Völkerschuld befreit. Doch ob jemand freundlich, garstig oder geizig ist, ob er Liebe übt oder sich in Hass verzehrt, jeder muss es selber vor mich bringen, auch wer mich meinem Namen nach nicht kennt. In jedem pocht ja das Gewissen meines Geistes Stimme, sogar in dem, der Arges tut. Deshalb rechne ich auch ab, überall, zu jeder Zeit. Und hat dann einst die große Babylon den Höhepunkt erreicht, in Klammer Endzeit, so schlage ich die Bücher auf, in die jede Seele selbst ihr Soll und Haben eingetragen hat. Ich zürne nicht, ich sage nur, wohin ihr euch zu wenden habt. Die erste Abrechnung erfolgt für jeden nach dem Tod. Legt er dann sein Fehl in meine Hände mit Reue und Vertrauen, dass ich seine Seele heile, ihn vom Schmutz der Welt befreie, dann wird sein Büchlein abgeschlossen. Dann sind die Fehler auch im Schöpfungsbuch getilgt. Doch zu eurem Heil gesagt, das geschieht nicht ohne weiteres, denn was der Mensch in seine Seele gräbt, ist die Bürde seines Weges. Denkt nicht, ich wäre streng und ließe nichts durch meine Finger fallen. Allerdings, nichts verlieren meine Hände. Doch sie segnen und vergeben, heilen und erretten jede arme Seele, indem ich alles in der Hand des Rechts bewahre und mit meiner Linken tilge. Hofft aber nicht nur auf die Linke, die jeden heilt, der sich im Abgrund birgt. In Klammer Offenbarung Johannes 6, 15. Sich hinein verstricken lässt. Denn was nicht meine Rechtshand hält, wird die Gnadenhand nicht tilgen. Das zum Heil der Seelen, die der Welt verhaftet sind. Die euch noch unbekannte Fliehkraft hält die Menschen auf der Erde fest. Dennoch könnt ihr gehen, wie ihr wollt. Genauso wird die Erde durch den Flug im Raum auf ihrer Bahn erhalten, auf der sie unermüdlich geht. So ist jedes Kindgeschöpf an mich gebunden, ohne welche Bindung es nicht leben kann, böse oder gut zu handeln. Das steht freilich jedem frei. Diese Freiheit falsch benutzt und ihr entflieht dem Segen eures Gottes. Wäre also nicht die Himmelsordnung einzuhalten, womit dann auch die Hände meines Rechtes und der Gnade ausgebreitet sind? Oder ist die arme Menschenfreiheit vorzuziehen, die an jede Kante stößt? Diese Kanten setzte ich zum Heil des Menschen, weil er ohne sie in seiner selbstgewählten Uferlosigkeit versinkt. War meine Rechnung schmerzlich oder wirkte meine Güte mit? Wer sich wenden will, der frage meinen Seher, den ich für euch und eure Könige zum Segen sandte. Er wird aus meiner Hilfe helfen, wird aus meiner Bahn euch eure Wege weisen, die, gut begangen, in das Reich des Lichtes münden. Heute habe ich euch rein gemacht und ein Wunder offenbart, denn jeder hörte meine Stimme, ihr mehr als 2 mal 100.000. So dringt mein Wort zu jeder Zeit durchs ganze All, mit ihm mein Segen und mein Frieden. Durch die Menge geht ein Wehen, als würde jedes Haupt von einer sanften Hand gestreift. Zu deiner Freude hört Daniel allein, jede Mühe findet ihren Lohn. O Vater, nicht meine Mühe, sondern deine willst du sagen, ganz recht. Doch ich spreche von der Mühe deiner 70 Jahre. Herr, wehrt der Seher ab, da steht deine viele Mühe, die du mit mir hattest, auf dem Plan. Die muß ich erst berechnen, ehe ich mein Weniges in deine hehre Ordnungswaage legen kann. Lege es hinein, und einst wirst du erfahren, was die Waage für Gewichte hat im Soll, im Haben. Das stille Lichtgespräch wird nicht gestört, die Menschen sind befangen. Am benommensten sind jene, die im Außenring der Hörer standen, denn viele dachten, bis zu uns erklingt kein Wort. Und nun hat man die Rede nahe beigehört, schicksalsschwer, gewaltig, und so sanft, wie einen herrlich warmen Regen, wie den linden Wind im Morgentau. Ohne Gottes Rede auszustreichen, drängt die Welt sich wieder vor, tief eingegraben, wie mit einem Eisengriffel, bleibt das Wort der Liebe haften. Gewiss, bei einem fester, bei manchen etwas seicht. Vergessen wird es aber nicht, auch wenn das Weltliche die Menschen wieder in den Alltag treibt. Ein alter Mann im zerrissenen Habit geht zu Daniel. Jemand greift ihn unsanft an. Was willst du hier? Merkst du nicht, dass Daniel, der Seher, seine Ruhe braucht? Hast du heute aus den Gottesworten nichts gelernt? Doch, sagt der Alte ruhig, während seine Augen flammen. Ich will mir erklären lassen, was ich nicht verstanden habe. Dazu hast du morgen noch genügend Zeit. Morgen kann ein jeder von uns sterben. Und dann ist's zu spät. Die Hände nach dem Heil des Höchsten auszustrecken, lass mich also vor. Nein, jetzt nicht. Daniel eilt auf die Gruppe zu und gibt Kambassi den Wink, den sie zuvor vereinbart hatten. Lasst mir meinen alten Mann in Ruhe. Das Alte, sonderbar betont. Der Meder, seine Rolle bestens spielend, nickt. Ich will ihn nicht vom Jordansee her treiben, seht aber die Ergrimmten, zeigt er hinter sich. Es wäre gut, wenn... Schon treten einige dazwischen, Juden, die, gewiss verständlich, sich dem Seher mehr verbunden fühlen. Er gehört ja ihrem Volke an, denken sie. Einer fragt. Was will der denn? Wir, deine Volksgenossen, deutet er auf sich und eine Gruppe, hätten wohl das erste Recht, mit dir die Rede zu besprechen, die dir nicht ins Herz geflossen ist, erwidert Daniel sehr streng. Hat Gott nicht zu jedermann gesprochen? Hatte euch, er meint die Juden, Gottes liebe Wort gegolten, den andern nur die Abrechnung? Oder war nicht eines wie das andere auf allesamt gemünzt? Gottes Auftrag ist, dem Mann zuerst das Wort zu deuten als ein Zeichen für die arme Welt. Ephoset könnte nicht im Mann ein Engel stecken oder sonst ein hoher Gast, der euch auch im Auftrag Gottes prüfen soll? Etwa geht es bei dir fehl und bei denen, die mit dir gekommen sind. Ein kleines Lächeln. Hinter Ephoset ziehen sich die anderen zurück. Manche haben ihre Zelte mitgebracht. Daniel schiebt seinen Arm unter den des Alten. Komme in mein Zelt und sei mein Gast. Ich will dir dienen. Ephoset rümpft seine Nase. Die Grimasse nützt dir nichts. Kambassi hat es gesehen. Ich, ein Meder, habe durch Fürst Daniel gelernt, den ewig wahren Gott zu lieben und aus dieser Liebe das zu tun, wie Daniel mit mir gehandelt hat, oder wie Gott mit allen Menschen handelt, wie er heute unsere guten Gassen und den Weg der Bösen offenbarte. Daniel hat als höchste Pflicht die Armen aufgenommen, getröstet und gesättigt. Deshalb diene ich dem Alten auch. Ein paar Juden zerren Ephoset zur Seite. Du verdirbst uns Gottes Segen und den Frieden. Lasse den Propheten handeln, wie er will. Mir ahnt, die Ahnung wird verschluckt. Wer weiß es denn, dass Kyros seiner Garde anbefahl, den Landtag streng zu überwachen, auf dass keine Übeltat geschehen könne und Daniel zu schützen, währenddessen Meder Kyros beizustehen hätten? So hat jeder für den andern vorgesorgt. Welch ein Liebedienst, außerdem für alle. Der Alte wirft die Lumpen ab. Was du gekündet hast, ist so, Kyros umarmt Daniel. Mit keinem Wort lässt sich die Herrlichkeit noch herrlicher gestalten. Ja, Keiner kann sie höher preisen, als sie ist. Man kann ihr aber auch kein Fädchen nehmen. Wohl gibt es welche, die das Wort im losen Munde prägen, dass man fragen muss, wo die Wahrheit bleibt. O, wer Gottes Hoheit so belässt, wie er selbst sich offenbart, der wird am guten Gottesrecht verbleiben und bei Gottes Gnade auch. Sei daher nicht betrübt, denn was du spürtest, kann dir niemand rauben noch besudeln. Bei den paar Leuten, die dem armen Alten widerlich begegneten, bleibe König. Es sind kleine Charaktere, du aber sollst als König handeln. Auch konnten sie nicht wissen, wer im Bettelkleide stak. Du hast gelehrt, erwidert Kirus, den Menschen menschlich zu begegnen, ob arm, ob reich. Den Bettler, so er ehrlich ist, achtest du wie jeden Großen. Nun erwartest du von mir, dass ich diese Lehre übertreten soll? Weshalb wollten diese Bösen einem Niedrigen die Freude nicht vergönnen? Ganz recht, mein Freund. Daniel kredenzt ihm einen Wein. Wenn das hohe Licht in solchen Seelen keinen Widerhall erweckt, was an ihnen selber liegt, kann einmal auch mit einem andern Maß gemessen werden, dem der Nachsicht. Sie erfahren, wer der Bettler war, und die Angst vor dir ist ihre beste Medizin, genug, um sie vom eigenen Arg zu heilen. Das andere, lenkt Daniel des Königs Unmut ab, wird morgen zu verhandeln sein, der Stau am Strom. Die Verbrecher sandte ich nach Persepolis, damit. Mein erster Zorn verraucht, fällt Kirus ein. Diesmal nicht, wenn du auch ihr Fürst und Richter bist. Nicht deinetwegen, sage ich, der Strom, das ganze Babelland steht unter meinem Regiment. Und wer sich da vergeht, hat mit dem persischen Gericht zu rechnen. Sie sind hier, rapportiert ein Oberster. Erstaunt sieht Daniel drein. Will Gott selbst die Bösen strafen? Verdient hätten sie es ja, doch. Ich will nicht in deine Werkhand fallen, spricht sein Geist. Daran tust du recht, hört er neben sich. Manchmal ist der Tod der letzte Lebensretter für eine arme Seele. Es ist mein Urteil, Daniel. Die babylonische Grausamkeit wendest du in meinem Auftrag ab. Also sagt der Seher zu dem König. Halte morgen das Gericht. Nach dem Landtag lasse Judas Letzte unbehelligt ziehen. Als letzte Freundesgabe, die du mir erweisen kannst. Auf des Propheten Antlitz liegt ein Ernst, wie bei jenen Toten, die im reinen Glauben heimgegangen sind. Kirus widerspricht verhalten. Nicht die letzte Gabe, treuer Fürst. Ich hoffe, dass du mit nach Persepolis kommst. Wie Gott will, Daniel zieht es fort, weit fort, nicht nur hin nach Kanaan. So geht der erste Tag vorbei und bis zum Abend kommen viele Leute mit Dank und guten Gaben für den König und für ihren Seher. O mein Vater Gott, dir gilt der Dank für diesen Tag, betet Daniel, als er auf seinem Lager sitzt. Lasse morgen deine Milde walten und tue wohl den Guten und den Bösen. Wer ist vor mir gut? In Klammer Matthäus 19, 17. Herr, Daniel kniet nieder, keiner. Gut bedeutet Güte, diese ist dein Eigentum in Ewigkeit. Und du selbst, die Treuen, sie gehen dienend auf die Welt, und wer willig dient, ist gut. Gewiss, o Herr, aber wenn ein Sendling Gutes tut, ist's ein Anteil deiner Güte, den du durch ihn offenbarst. In dieser Hinsicht sind wir auch auf Erden gut, soweit es möglich ist. Doch du unterscheidest zwischen deiner Schöpfergüte und dem Rückstrahl aus dem Kind, das in deinem Auftrag und aus Liebe seine Wanderwege geht. Für meinen kleinen Weg sei dir, mein Vater, Dank gesagt. Du bist meine einzig hohe Liebe. Sanfte Ruhe senkt sich auf den Schläfer nieder. In der Morgenrede rechnet Daniel mit jenen ab, die aus Habgier in der Fremde blieben. Ihr verliert den Reichtum, sagte Gott. Wer wie ihr gehandelt hat, der wundere sich nicht, wenn die Welt ihm wieder nimmt, was er ihr gestohlen hat. Zieht nicht den Nacken ein, ruft Daniel. Der Weg ist weit ins arme Kanaan, doch viel weiter, fast unendlich, ist für euch der Pfad in Gottes Vaterland. Daran denkt ihr aber nicht. Ihr hattet Judameas Lehre angenommen, habt auch Schulen sowie Ämter eingerichtet, nicht für andere, nicht einmal für eure armen Volksgenossen. Die sollten weder rechnen oder denken lernen, damit ihr sie bestehlen konntet, ebenso die Fremden. Auf diese habt ihr Gottes Zorn herabbeschworen. Was aber Judamäa gut gemeint und auch so ausgedeutet hatte, das habt ihr ganz nach eurem Sinn verdreht. In Klammer siehe Heft Geburt, Seite 30. Wähnt ihr, der Messias käme, um euch groß zu machen, alle andern zu verderben? Ihr würdet staunen, wenn ein anderer Messias kommt, als Heiland aller Welt. Er kommt nicht zu eurer Zeit, auch nie, wie ihr es weltlich wünscht. Ich bin nicht zornig über euch, sondern traurig. Zum Glück hat Juda manchen Guten, der seinen Handel ehrbar trieb, manchem armen Volksgenossen und den Fremden half. Gott segnet sie, denn sie sind die Lichter der Judäer. Nun ihr anderen, die ihr fast arm geblieben seid, euch sage ich im Auftrag meines hohen Herrn, seid getrost. Gott hat euren Weg gesehen, er hat eure Herzen reich gemacht. Willig habt ihr all die vielen Jahre, fern der Heimat oder hier geboren, euer kleines Werk getan. Willig habt ihr euch gebeugt. Jeden kenne ich von euch, der trotz Bitternis und Sorge treu und ehrlich und im echten Glauben festgeblieben ist. Da steht plötzlich Kirus auf dem Rednerhügel, hebt die Hand und weithin schallt die Stimme. Ich habe Daniel geschworen, den Rest des Volkes zu entlassen. Durch seine Abrechnung hat er mir jedoch gezeigt, wie das zu geschehen hat. Meine Oberräte werden euch am letzten Landtag registrieren und dann werdet ihr erfahren, was ich mir längst vorgenommen habe. Vielleicht ein Blick auf Daniel als stumme Bitte. Sage ja, wenn dein Gott es will. Darf ich ein kleiner Willeträger jenes Gottes sein, der durch den Jordan sehr auch mein Gott geworden ist? Daniel nickt bekümmert. Wie kam er dazu, den Reichen ein Gericht zu künden? Er wollte nicht, was Kyros will. Aber nun, Gottes Herrlichkeit wird sich erweisen, er sagt es schwer betont, zeigt dann in gerechter Umsicht und in Liebe auf, wie der Rückweg werden wird, dass niemand Not zu leiden braucht. So ist die Menge diesmal nicht zu führen, wie unter Mose einst das ganze Volk, 40 Jahre. Durch die harte Wüste. Der Mittag naht. Aber bald versammelt man sich wieder. Keiner mag etwas versehen. Eben führt man die 6 Übeltäter samt den andern Helfern her. König, lass die Fesseln fallen, bittet Daniel. Und du erlebst es, wie dein Urteil noch viel besser wirkt. Kyros kommt der Bitte ungern nach. Wäre er daheim in Persepolis, würde er sie nicht befolgen. Nun aber hier, so mächtig unter Gottes Wort und seiner Führung. Kyros steht in voller Königswürde da. Er entrollt ein Pergament und verliest. Hasufa, Sotai, Pochoret, Hodatja, Ranza, Pelaja und die Helfer. Ich künde euch das Urteil der Gerechtigkeit. Wer die Sache angezettelt hat, muss sterben, wie es in Persien üblich ist. Das bedeutet Foltertod. Die Juden fallen um. Sie hofften auf des Fürsten Milde. Daniel schweigt. Man ist betreten. Wer sieht es denn, wie sein Geist aus Gottes Kraft den Perser überspült? Noch wehrt Kyros diesen Geiststrom ab. Und rauher als sonst üblich fährt er in der Abrechnung als oberster Gerichtsherr fort. Ihr wolltet diesen Landtag stören und mit eurer Beute aus dem Lande schleichen. Das scheiterte. Die Wege hatte ich gesperrt. Und gestern ließ ich von den Bütteln holen, was ihr in euren Schächten aufgestapelt habt. Ha! Ein Reichtum von 6 Männern, davon ließe sich in Juda vieles herrlich bauen. Nun, wir werden sehen. Er macht eine eindrucksvolle Pause. Die Helfer erhalten lebenslangen Kerker. Ihr denkt, das Urteil wäre, der ich Gott gefunden habe, schlecht? Hört zu. Durch diesen Frevel wäre euer Landtag, der zu euren Gunsten abgehalten wird, gestört und unterbunden worden, was notfalls zu verzeihen wäre. Diesmal aber nicht. Diesmal soll mein Wille gelten und die Gerechtigkeit soll walten. Warum? Der Stau, den die Teufel bauten. Ihr glaubt an einen Teufel, der die Schuld zu tragen hätte. Zynisch ausgedrückt. Hätte einen großen Teil des Wiesenplanes überflutet. Danach alle Städte und die Dörfer längs des Stromes bis zum Meer. Babylonien und Persien hätten einen ungeheuren Verlust erlitten. Leute, Vieh, Felder, Gärten und die Haine, alles wäre von der Flut verwüstet worden. Deshalb, ja, deshalb, Kyrus erregt sich selbst, ist mein Urteil hart, aber sehr gerecht, oder nicht? Angesehene Männer treten vor und ein hoher Jude sagt, König, möge Gott dich immer segnen. Du hast wahr geredet und das Urteil, wenn auch hart, das ist gerecht. Ich selber würde es so fällen und bin ein Rechtsgelehrter meines Volkes. Wir hörten diese Kunde. Da aber Männer, nicht zuletzt von meinem Volke, deinem Hauptmann dienten und zur rechten Zeit die Übeltat beseitigten, so konnten wir nicht ahnen, was daraus in vollem Umfang sich ergeben hätte, wie du es jetzt geschildert hast. Nur derer wegen, die geholfen haben, bitte ich, das Grausame des Todes auszustreichen. Hier bin ich selbst. Der Richter wirft sich vor dem König nieder. Nimm mich als Geisel mit, statt jener, die das Ausmaß dieser Tat nicht ahnten. Siehe, ihre Frauen, ihre Kinder weinen. Trostlos müssten sie nach Hause ziehen, doch die sechs, ihn schüttelt es, mögen in dein Urteil fallen, denn ehrlos haben sie gehandelt, ehrlos sollen sie auch sterben. Vielleicht kommt einmal eine Zeit, wo es kein Todesurteil gibt, vielleicht, ich weiß es nicht. Hat durch dich der Herr gehandelt. Der Seher wird dir helfen, aus Gottes Geist das Richtige zu tun. Rundum hört man lautes Schluchzen, doch auch unterdrückte Flüche gegen die Verbrecher. Und viele Leute heben bittend ihre Hände hoch für die Verführten, für den Richter. Alles. Aber das hat Kyrus nicht erwartet. Fast verliert er sein Konzept. Sein Herz ist milder als die persische Gerechtigkeit. Die Babelhaut hat er von sich gestreift. Es gebietet, mit dem Recht die Gnade zu verbinden. Und Daniels Feuerblick dringen ihm durch seine Seele. Da hebt er selbst den Knienden empor, schließt die Augen, dass keiner seine Zähre sieht, und sagt freundlich, »Du, treuer Richter, sollst für andere nicht leiden. Du hast eine Liebe für die Freunde und die Feinde aufgebracht, wie ich solche selten fand. Daniel hat sie mich gelehrt.« Also nimm die argen Helfer mit in euer Land, du magst sie selbst bestrafen. Denn ganz ohne? Nein, jeder soll für seine bösen Taten sühnen. Die Übeltäter müssen sterben, das ändere ich nicht ab, außer morgen, durch das Schwert in Babylon. Dies sei einmal. Sie haben wie die große Babylon gehandelt. Babylon sei auch der Ort des Todes. Dabei zerbricht der König einen schwarzen Stab, um den das Pergament gewickelt war. Sechs Stücke sind's, den Argen vor den Fuß geworfen. Man führt sie ab. Die andern bleiben liegen, zerrissenen Gemüts. Dazwischen fängt die arme Freude an zu blühen. Gerettet durch Gott, Daniel und den Richter. Daniel heißt das Volk zur Ruhe gehen. Am dritten Tage möge jeder kommen, der eine Hilfe braucht, zu ihm, zu Kyros. Am vierten Tage würde er am Morgen nochmals sprechen. Am Nachmittag wäre dann die Registrierung. Weil nun Kyros dazu lächelt, fällt die Last der Abrechnung von vielen ab. Mit mancher Mühe ging der dritte Tag vorbei. Nun bricht der vierte an. Am Morgen wartet eine aufgeregte Menge. Kyros kommt mit Daniel Arm in Arm. Jede Rederei verstummt. Heute sieht der Seher wie ein Pilger aus, was noch die Hoheit seines Geistes unterstreicht. Seine Augen gleiten über alles Volk und richten sich hinauf dahin, wo die weißen Wolken ihre Bahnen ziehen. Er beginnt mit seiner letzten öffentlichen Rede. König Kyros, dem ich diente, danke ich für seine Treue, die er uns erwiesen hat. Deine Umkehr, König, war die schönste Frucht, die mir Gott im hohen Alter gab. Er segne dich, auch wenn die Babelhaut nicht völlig überwunden wird. Nicht bei dir, nicht in Juda oder bis zur letzten Weltenzeit. Aber wirken kann sie nicht, wo ein Herz sich Gott ergibt. Ich sah am Hiddekel, in Klammer Kapitel 24, des Schöpfers walten im Licht und auf der Welt, wenn die Umkehrglocke läutet. Ich sagte vom Messias, von dem Isai, einer unserer größten Seher, kündete, wie der Heiland zu erwarten wäre. Kommt er gleich als Mensch, so bleibt er trotzdem Gott. Man wird ihn menschlich normen, doch er kommt bloß wie ein Mensch, trotz Weltgeburt, denn die Fülle seiner Gottesherrlichkeit wird in ihm wohnen. In Klammer Kolosser 2, 9. Im Wunderbild erschien der Herr. Körperlich, wie ihr mich seht, so stand er neben mir und lehrte über Moses Wort. Wer will ein Vorbild sein? Man müsste meiden, was die Welt zu bieten hat. Verloren gingen also Wort und Bund. Das werdet und das so sind jetzt verhüllt. Das gilt zumal dem Folgenden. Ihr sollt mir ein priesterlich Königreich sein und ein heiliges Volk. Seite 136,5 2. Mose 19,6. Man bezog das pur auf sich, doch anders sieht es Gott in seiner Hoheit an. Kein Mensch gehört dazu, wenn er nicht das Gute liebt und danach tut. Eine Auswahl auf der Welt wäre bar der Herrlichkeit des Volkes Gottes. Weil man es für sich bedachte, darum standen viele falsche Lehrer auf, Gottes Wort im Munde führend, während ihre Herzen öde blieben. Sie lehrten euch, groß und mächtig aufzutreten und haben Gottes Reich, das nie der Welt gegeben wird, sich so geschanzt. Da wirkte längst die große Babylon, bevor ein Israele je das Land am Euphrat sah. Und heute, nach den Jahren voller Leiden, fern der Heimat, ist es nicht dem Wege gleich, der durch die Materie führt? Man klammert sich an das Vergängliche, selbst das höchste Licht vom Reich wird weltlich ausgelegt. Hat man nicht gesagt, der Messias käme nur für Israel? Jeder könne sich von seinen Sünden selbst erlösen. Durch die Tat? Ja, durch welche? Schön, wenn Taten zur Erlösung führen würden. Ihr wisst, was aus dem Stau geworden wäre. Wer hat durch Unbedacht und Lauheit nicht schon manches arg getan? Wer ist denn aus sich selber gut? Steht nicht dahinter Gottes Kraft, die uns hilft, um gut zu denken, reden und zu handeln? Viele wollen lang und oft die Welt bevölkern, weil sie ihnen gar so herrlich dünkt. Ich sagte jenen Bösen, in Klammer Seite 173, 3 bis 4, dass des Giftes Saat des Giftes Ernte ist, bei jedem, der sich sein Gewissen tötet. Wer mag Gott in seine Rechtshand fallen? Wer will das tun, was Gottes ist? Er kann schaffen, was er will. Was er tut, ist ewiglich getan. Können wir uns und die Welt erlösen? Ist Gott auf uns angewiesen, dass er zur Vollendung einer Tat uns braucht? Haben wir den Himmel hergestellt? Oder schuf der Herr als unser aller Vater ihn, als seiner Kinder Heimat bis in Ewigkeit? Das ist der Keim der großen Babylon, der bei denen wuchert, die Gottes Wort im Munde führen. Angemerkt, im Munde, nicht im Geist, den Gott gegeben hat. Ich habe es auf heute aufgespart und nicht verwunderlich, dass Ephoset, der nicht gekommen ist, ein Wort von Judamäa einst gesprochen, ganz verdrehte und dann als dessen Lehre ausgebreitet hat. Judamäa fragte mich, ob der Messias kommen müsse. Eine Zweifelsfrage. Ein Hintasten bis zum heiligen Geheimnis. O, unser Schöpfer braucht kein Muss, um die Erlösung durchzuführen. Er tut nach seinem weisen Willen. Er hat kein ander Muss als das Urgeheime der Barmherzigkeit. Nur ist's kein Muss, wie wir es brauchen. Wir müssen essen, schlafen, tätig sein, um nicht das Leben zu verlieren, auf der Welt, an die Materie geheftet. Gottes ewige Vollkommenheit, seine Werke, deren Ursprung kein Geschöpf erfasst, aber daraus Gottes Segen hat, ist der Aufbau aller Werke, wie auch der hehren Schöpfungsnächte, uns zum unaussprechlich hohen Heile unbekannt. Allein zwischen diesem Ursprung und den hehren Nächten sind wir vom Herrn lebendig eingehegt. Noch sei die Korruption erwähnt, nicht erst seit gestern oder heute herrschend, Sogar Judamäa konnte man verführen. Man griff auch Mose an, wollte eine neue Zeit, andere Gesetze schaffen und verneinte die veralteten von Sinai. Vieles schob man weg und es sei dem Herrn geklagt, jene, die die Leute hin zur Wahrheit führen und das echte Glaubensgut erhalten sollten, lehrten schön verbrämte Satzungsbücher, die Gott wohlgefällig wären. Aber wie der Himmel über uns sich wölbend niemals zu zerstören ist, so bleibt der Herr, der Gott von Ewigkeit, auch von Sinai. Man kann ihn ganz zur Seite schieben für sich selbst, womit man sich den Segen aus dem Grundgesetz zerstört. Die Gesetze Gottes aber werden nie getilgt, weder für die Welt noch für das ganze All, dessen Ausmaß sich kein Mensch erdenken kann. An diesem letzten Gnadentag sei Gottes Güte offenbart, das Gute, das in allen Völkern und zu allen Zeiten Gott gesegnet, lebt und wirkt. Ich habe über vieles, das mir zugetragen ward, geschwiegen, weil nach den Argen wieder Gute kamen, die sich vom Gift der bösen Saat befreien ließen. Wegen dieser Besseren wird der Herr uns heute segnen aus der Güte seiner Macht, die uns auf dem Heimweg leiten wird, nicht nur weltlich hin ins Kanaan, sondern jede Kindesseele heim ins Reich. Gott gab uns auch den Segen durch die Könige. Kores und Darius sind fröhlich aufgefahren in das Licht. Nun steht König Kyrus euch zur Seite. Sein Tun geschieht aus Gottes Willen, aus dem Segen vom Gesetz des Herrn, nämlich jenem. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 3. Mose 19, 18. Wer das Gebot missachtet, missachtet Gott. Er mag ihn leise oder laut mit seiner Zunge preisen. Denn Gott zu lieben über alles. 5. Mose 6, 5 ist der Grundstock unserer Erlösung und der Seligkeit. Unser Tun in jeder Hinsicht und in allen Dingen ist immer ein Versuch, ein Armer meistens obendrein. Nur allmählich oder dann und wann folgt ein Gelingen, wenn wir unsere kleinen Hände in die großen Schöpferhände legen. Sind wir ehrlich gegen uns, so finden wir in unserem Gelingen immer wieder Fehler, wenn es gut geht, etwa die Erkenntnis, was man besser machen müsste. Dem gegenüber steht des höchsten Reiches Tun. Oh, stellt er erst Versuche an, um dann aus seiner Herrlichkeit ein Schöpfungswerk hinauszustellen? Nein, er bereitet aus der eigenen Vollkommenheit seine urgeheimen Schöpfermacht den Werken, ganz besonders seinen Kindern, aus dem Werkaufbau, die Richtung und den Lauf als eigene Entwicklung vor. Erlangen wir das Ziel, das von Gott in jedem Aufbau vorgesehen und in seinem ewig wahren Tun verankert ist, dann ist und wird für jedes Werk auch die Entwicklungsbahn vollkommen in sich selber, unabhängig davon, wie wir sie beschreiten, anerkennen oder uns zum Schaden strikt verneinen. Nichts, nichts hält des Vater Gottes Tun und Schaffen auf, und niemand ändert seine Ordnungsbahn, uns mannigfaltig angezeigt. So wie das hohe Firmament des Sterngefildes bleibt, desgleichen auch die Ordnung unserer überreich gesegneten Natur, nicht zuletzt in unserem Leben selbst. Wo immer jemand Gottes Ordnung anerkennt und sich ihrer wunderbar gesetzten Machtentfaltung beugt, der verfehlt kein Ziel, weder auf der Welt, wo sich alles billig zeigt, noch einst im Reich, wo uns die Vollendung stufenweise überkommt, wo jedes Stufenende eine in sich fest geprägte Kind- und Werkvollendung offenbart, jene aus des Schöpfers Hand. Also sind vollendet Gottes 70 Jahre, die das Volk als Strafe angesehen hat. Ja, in einer Hinsicht war es eine, wohlverdient und gut getan. Aber Gottes Zorn und Strafe heißen Zucht und Gnade. Mit der Zucht erzieht er uns, bitter nötig und so heilsam, wie ein Arzt die Wunden heilt. Seine Gnade schenkt uns die Befreiung, wenn seine Zeit gekommen ist, in die er unsere Wandlung, unsere Edelbeugung stellt. Also wirken immer seine beiden Hände, die des Rechts und die der Gnade. Nimm, o Volk, an diesem Tage beides an. Edel, beuge dich, ziehe hin zum Schutz und Frieden deines Gottes, der aller Welt Erlöser ist von alters her. In Klammer Jesaja 63, 16. Wie Isai verkündet hat, nehmt Gottes Gaben mit nach Kana an. Ihr Letzten sollt da selbst die Ersten sein. In Klammer Matthäus 19, 39. Nicht für diese Welt, pur für den Glauben, weil unter vielen Brüdern in den letzten Jahren heimgekehrt all das Unkraut wieder wuchert, die große Babylon, auf allen armen Gassen der so armen Menschlichkeit. Gott, der Herr, der Schöpfer aller Lebensdinge, segnet uns und schenkt uns seinen Frieden. Lange ist es still, als würde keine große Menge auf der Wiese lagern. Man hört leises und auch lautes Weinen. Kirus drückt des Sehers Hände, viele Recken sehnend ihre Arme nach ihm aus. Da gehen beide durch die Reihen, und bald bricht Freude und der Dank hervor, ein Loblied für den Herrn. Die Menschen laben sich, denn es ist hohe Mittagszeit. Hernach versammelt man sich wieder, damit Kirus die Judäer registrieren kann. Wer ist getrost und wer hat Angst?